Liebe Gemeinde, wir sind Zeugen eines massiven Angriffs auf den Menschen, auf sein Selbstverständnis. Wir sind Zeugen eines massiven Angriffs auf die Identität des Menschen. Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Bestimmung? Die Gender-Ideologie unterhöhlt die eindeutige Identität von Mann und Frau. Während die Bibel ja sagt, Gott schuf uns als Männer und als Frauen, entweder oder, sagt die Gender-Ideologie, dass man die geschlechtliche Identität gar nicht so genau festlegen könne. Es gibt vielleicht 60 verschiedene Geschlechter, manche reden auch von hunderten verschiedener Geschlechter. Da kann man irgendwann nicht mehr mitzählen. Die können sich auch im Laufe des Lebens möglicherweise ändern. Und je weniger die Menschen ihrer Identität sicher sind, umso leichter, das liegt auch auf der Hand, kann man sie gängeln. Umso leichter kann man sie verunsichern, sie manipulieren. Man kann sie hin und her schubsen und als Stimmvieh benutzen. Man muss sie dann nur durch Unterhaltung und Konsum ruhig stellen. So nach dem Motto, sauber, satt, stumpf und passiv. Die Auflösung der geschlechtlichen Identität ist aber nur ein Geschütz in diesem Großangriff auf die Identität des Menschen. Ein anderer Angriff erfolgt etwa auf die nationale Identität und die regionale Identität. Das gehört ja auch zum Selbstverständnis. Vor zwei Generationen war es zum Beispiel in Europa noch viel normaler und viel selbstverständlicher, dass jemand sich als Engländer verstand, als Spanier, ein stolzer Spanier. Gut, bei denen ist es vielleicht auch heute noch so. Als Franzose, als Deutscher. Gesunder Patriotismus hat ja nichts mit arrogantem Nationalismus zu tun. Das muss man ja immer sehr deutlich unterscheiden. Also das eigene Land zu lieben, die eigene Sprache, die eigene Kultur, die eigene Heimat, die eigenen Traditionen zu lieben, bedeutet ja nicht deshalb, andere Länder abzuwerten oder zu beleidigen. Ganz im Gegenteil. Und es bedeutet übrigens auch nicht, die jeweils schlimmen Kapitel der eigenen Geschichte zu leugnen oder zu beschönigen. Die Ideologie des Multikulti ist ein ganz gezielter Angriff auf eine gesunde nationale Identität. Und wieder gilt, je mehr ich einen Menschen entwurzele und abschneide von seiner Tradition, von seiner Heimat, von seiner Sprache, von seiner nationalen Identität, umso leichter wird es, diesen Menschen zu manipulieren, zu gängeln. Je entwurzelter ein Mensch, umso leichter kann man ihn benutzen und ihn so konditionieren, wie das die Meinungsvorgeber in der Politik und in den Medien jeweils haben wollen. Die Zerstörung von Identität zielt letztlich auf die Zerstörung von Freiheit, weil die Menschen irgendwann zu schwach werden, um sich zu wehren und weil sie gar keinen Standort mehr haben. Wenn einer Christ wird, dann ändert sich seine Identität, sein Selbstverständnis massiv. Er bekommt eine völlig neue Sicht von sich selbst, von der Welt, vom Sinn des Lebens. Aber der Glaube zielt eben nicht darauf, seine übrige Identität zu zerstören oder aufzulösen. Ein Mann bleibt Mann und eine Frau bleibt Frau, wenn sie Christ werden. Ein Italiener bleibt Italiener und ein Deutscher bleibt Deutscher, wenn sie Christ werden. Und zugleich wird ihnen klar, noch wichtiger als meine geschlechtliche Identität und noch wichtiger als meine nationale und kulturelle Identität ist meine neue Identität in Jesus Christus. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er könnte auch sagen, dann hat er eine neue Identität. Ich darf jetzt ein Kind Gottes sein. Ich habe von jetzt an nicht mehr nur die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern das Bürgerrecht im Himmel. Und diese neue christliche Identität als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu Christi, als Mitarbeiter im Stab des Königs aller Könige, diese neue Identität ist allem anderen übergeordnet. Also wie ich als Mann oder Frau leben soll, worin meine schöpfungsgemäße Bestimmung liegt, das erfahre ich aus der Bibel, das lerne ich von Jesus. Das heißt, meine geschlechtliche Identität wird von meiner christlichen Identität geprägt. Wie ich als deutscher Staatsbürger leben soll, wie ich mit meiner Kultur umgehen soll, wie ich mit meiner Geschichte umgehen soll, das erfahre ich aus der Bibel und das lerne ich von Jesus. Und das heißt, auch meine nationale und kulturelle Identität wird von meiner christlichen Identität geprägt. Und wissen Sie, das gibt den Christen eine große Unabhängigkeit gegenüber dem Zeitgeist und eine große Unabhängigkeit gegenüber allen politischen Machthabern, die kommen und gehen. Und darum verbindet das gemeinsame Christsein auch noch viel stärker als die gemeinsame Nationalität. Und entsprechend ist für einen Jünger Jesu Christi die Bindung an die Gemeinde Jesu noch viel wichtiger als die Bindung an seine Nation und sein Volk. Und so hat der Dichter Samuel John Stone im vorletzten Jahrhundert geschrieben, was die Gemeinde Jesu ist. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mahl und eine Hoffnung teilt sie. Kraft seiner Gnadenwahl. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Und weil das so ist, liebe Geschwister, müssen wir umso klarer wissen, was unsere christliche Identität ausmacht. Das müssen wir sehr genau definieren können. Wenn die geschlechtliche Identität ausgehöhlt wird, wenn die nationale, kulturelle Identität ausgehöhlt und verunsichert wird, ist das ein Problem. Aber wenn die christliche Identität unklar wird, ist es eine Katastrophe, weil daran alles andere hängt. Und nun studieren wir heute in unserer Reihe über den Römerbrief genau jene beiden Verse, wo Paulus diese christliche Identität in Kurzfassung beschreibt und definiert. Was macht den Christen zum Christen? Das Thema unserer Predigt heute lautet, wann ist ein Christ ein Christ? Und das erste Mal ist Christ in Anführungszeichen geschrieben. Wann ist jemand, der sich Christ nennt oder der sich für einen Christen hält, wirklich ein Christ? Das zweite Christ ist ohne Anführungszeichen geschrieben. Wir könnten auch fragen, was ist echter Glaube in der Bibel? Und dazu wollen wir jetzt diese beiden Verse uns genauer ansehen, Gottes Wort miteinander studieren, Römer 10, die Verse 9 bis 10. Und wir lesen um des Zusammenhangs willen von Vers 6 bis Vers 13. Aber auslegen werden wir heute nur 9 und 10. Und Sie haben die Verse 6 bis 10 auch auf Ihrem Gottesdienstzettel. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dann noch die Verse 11 bis 13, um den Zusammenhang zu haben. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Herr, nun bitten wir dich darum, dass du, der du unser Herr bist, du, der du auferstanden bist von den Toten und lebst, dass du uns dein Wort wirklich aufschließt, dass es wirklich in unser Herz eindringt und dass es unser ganzes Leben immer mehr prägt und bestimmt. Amen. Letzte Sonntag hatten wir die Verse 6 bis 9 eigentlich ausgelegt und da hat Paulus deutlich gemacht, das Evangelium ist einfach zugänglich. Es steht wirklich frei da. Keiner muss große Verrenkungen machen oder erst ins Kloster gehen und meditieren, um Gottes entscheidende Wahrheit zu erfahren. Keiner muss erst 3 Jahre Theologie studieren, um wissen zu können, was ein Christ ist. Keiner muss 5 dicke Bücher lesen, um zu verstehen, was die christliche Identität ausmacht. Sondern, sagt Paulus, Gott hat uns das Evangelium nahegebracht. Wir können vereinfacht sagen, er hat es uns wie auf einem silbernen Tablett serviert. Und in dem Sinne haben wir gesagt, ist es ein einfaches Evangelium, ein einfach zugängliches Evangelium. Und um das zu untermauern, hatte Paulus ein Zitat aus 5. Mose 30 genommen und unter der Leitung des Heiligen Geistes aus neutestamentlicher Perspektive ergänzt. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Nämlich um Christus herabzuholen, ergänzt Paulus. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern, was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Paulus sagt, das Evangelium steht direkt vor dir. Du kannst es nachsprechen. Du kannst es lesen im Urtext und in vielen unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Es ist in deinem Herzen, es ist da, du kannst dich damit auseinandersetzen. Und das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und nachdem Paulus das behauptet hat, liefert er nun in den nächsten beiden Versen, nämlich in den Versen 9 und 10, den Beweis, dass es auch so ist. Und deswegen kommt hier wieder ein dickes Denn in Vers 9. Ein dickes Denn. Jetzt zeige ich euch, dass es auch wirklich so ist. Warum das Evangelium so nahe ist. Worin dieses Wort des Glaubens besteht. Wie man an dieses Evangelium herankommt. Und dann gibt Paulus uns, das ist wirklich ein großer Service, den der Apostel uns leistet, in knappster Form eine Kurzdefinition des echten Glaubens. In knappster Form. Und es wird deutlich, Paulus nimmt das Wortpaar Mund und Herz aus 5. Mose 30 wieder auf. Und er macht deutlich, der echte Glaube hat offensichtlich mit unserem Herzen und unserem Mund zu tun. Er sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und die spannende Frage für uns lautet nun heute, wie hängen Mund und Herz zusammen? Das müssen wir klären. Das Ziel, was wir mit diesem Glauben erreichen sollen, ist völlig klar. Paulus sagt das ja fast in jedem Vers. Er sagt in Vers 9, wenn du bekennst und glaubst, wirst du gerettet. Er sagt in Vers 10, es geht darum, gerecht zu werden und gerettet zu werden. Er wird in Vers 13 noch einmal davon sprechen, dass wir durch Jesus gerettet werden. Und in Vers 11 sagt er, dass wir nicht zu Schanden werden. Das sind unterschiedliche Ausdrücke für ein und dieselbe Sache. Gerettet werden beschreibt die Sache aus der Negation, wovor wir gerettet werden, nämlich vor der Hölle, vor der Verdammnis, vor der ewigen Verlorenheit und vor der Sinnlosigkeit unseres Lebens. Gerecht beschreibt, wozu wir gerettet werden, nämlich Gott spricht uns gerecht. Gott erklärt uns zu seinen Kindern, er spricht uns frei, er macht uns zu Mitgliedern seiner Familie, zu Erben, zu Miterben seines Sohnes Jesu Christi. Also wir werden gerecht und wir werden gerettet. Und deswegen werden wir nicht zu Schanden. Das ist das Ziel. Und damit widerlegt Paulus übrigens die ganzen Behauptungen, die uns immer wieder von den Konzepten der Emerging Church oder Transformationstheologie oder von dem sogenannten missionalen Denken oder von der neuen Paulus-Perspektive entgegenscheinen. Es ginge ja gar nicht in erster Linie um die Rettung des Einzelnen aus der Hölle. Das sei ja gar nicht das Hauptthema des Neuen Testaments, sondern es gehe mehr darum, die Gemeinschaft zwischen den Menschen wieder herzustellen und zu verbessern und die Ökumene voranzubringen und möglichst auch diese Welt mehr und mehr in das Reich Gottes zu verwandeln. Es gehe gar nicht so sehr um dieses individualistische Retten des Einzelnen vor der Verdammnis. Paulus macht deutlich, doch, es geht doch darum. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Was ist echter Glaube? Der rettet, der gerecht macht, der bewirkt, dass wir nicht zu Schanden werden. Und wir wollen die drei Grundpfeiler, die uns Paulus hier in diesen Versen zeigt, uns miteinander jetzt anschauen. Das erste, was wir hier finden, echter Glaube kommt von außen. Also wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt. Echter Glaube kommt von außen. Ich will Ihnen das gleich beweisen. Paulus sagt nicht, der echte Glaube ist ein Gefühl oder der kommt so über dich. In Form einer inneren Erleuchtung. Paulus sagt auch nicht, der rechte Glaube hängt damit zusammen, dass du bestimmte Wertmaßstäbe jetzt einhältst, dass du ein christliches Wertekonzept gewinnst, dass du Nächstenliebe praktizierst, dass du im Geiste Jesu auf die Menschen zugehst. Nein, das ist nicht der Kern des echten Glaubens. Sondern was ist der Kern des echten Glaubens? Der Kern des Glaubens hat es mit einer ganz bestimmten historischen Person zu tun, mit Jesus. Auf diese historische Person, die aber heute lebt, wie Paulus zugleich deutlich macht, auf die kommt es an. Alles kommt darauf an. Echter Glaube hängt von Jesus ab. Dass ich mich zu dieser Person verhalte. Echter Glaube kommt von außen. Dass ich mich zu dieser Person verhalte, die auf mich zukommt und mich zu ihr ins richtige Verhältnis setze. Und dazu muss ich natürlich von dieser Person erfahren. Diese Person muss mir begegnen. Und wie begegnet sie mir? Dadurch, dass andere mir von dieser Person berichten. Das sind die Augenzeugen, die mir von dieser Person berichten, die Apostel, die das im Neuen Testament beschreiben. Und es können auch andere Zeugen sein, die mir diese biblische Botschaft weitersagen und erklären. So begegnet mir diese Person. Und deshalb werden wir in Römer 10, Vers 17 lesen und dann auch bedenken in einer späteren Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt, der echte Glaube kommt aus der Botschaft, kann man auch übersetzen. Das heißt, er kommt von außen. Er kommt durch eine konkrete, historische und zugleich lebendige Person auf mich zu. Liebe Gemeinde, lassen wir uns also nicht diese falsche Alternative einreden, dass man sagt, ja, wir glauben ja nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Jesus. Dieses Buch, die Bibel, ist für uns zunächst mal die einzige und völlig ausreichende Brücke zu dieser Person. Nur wer der Bibel glaubt, kann auch an Jesus glauben. Und wer der Bibel nicht glaubt, wird niemals zum Glauben an Jesus finden. Echter Glaube hat also einen ganz bestimmten Inhalt, der zunächst mal völlig unabhängig von mir selbst gilt. Völlig unabhängig davon, was ich denke, fühle, meine, erlebt habe und so weiter. Da geht es um eine andere Person. Echter Glaube kommt von außen. Paulus hat in 1. Korinther 3, Vers 11 gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und weiter, diese Person, das ist mehr als ein Name, mehr als ein Zauberwort, mehr als ein Mantra. Christ bin ich nicht dadurch, dass ich sage, ich glaube an Jesus. Dadurch bin ich noch kein Christ, dass er sagt, ich glaube an Jesus. Sondern Paulus nennt hier zwei objektive Wahrheiten, die von Jesus gelten. Zwei objektive Wahrheiten, die von Jesus gelten und die der echte Glaube mit Überzeugung akzeptieren muss. Und wer diese beiden Wahrheiten nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren will, der kann demzufolge kein Christ sein. Wie lauten diese beiden Wahrheiten, die Paulus uns hier zeigt? Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das sind die beiden Wahrheiten. Jesus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und jetzt ganz wichtig, diese beiden objektiven Wahrheiten sind für Paulus keine leeren Formeln, die jeder mit einem anderen Inhalt füllen kann, sondern es sind Konzepte. Es sind ganz klare Konzepte, die Paulus und auch das sonstige Neue Testament eindeutig inhaltlich festlegt und bestimmt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wie das immer wieder geschieht, ja, jeder, der das apostolische Glaubensbekenntnis mitsprechen kann, muss auch ein Christ sein. Denkste. Es kommt darauf an, was er damit meint, wenn er diese Wörter mitspricht. Es geht nicht um Begriffe, sondern es geht um Konzepte, es geht um Inhalte. Und wissen Sie, es ist eine Tragödie, dass viele Theologen in ihrem Studium, auch viele Prediger, auf folgende Schiene gesetzt worden sind. Zum Beispiel durch Leute wie Rudolf Bultmann, durch ganz, ganz viele Theologieprofessoren. Dass man sagt, ja, so wie die Bibel das sagt und gerade auch die Evangelien über Jesus, das ist ja nicht so gewesen, das können wir so nicht mehr akzeptieren. Das müssen wir mit unserem kritischen Instrumentarium anders deuten. Aber der Begriff wird auf einer höheren Ebene, wie man meint, doch beibehalten. Also Erlösung, Auferstehung, Kreuz, Jesus der Herr, das wird beibehalten, aber es wird mit neuen Inhalten gefüllt. Erinnern Sie sich dran, was wir über Matthäus 14 sagten, wo ich von der Predigt damals eines früheren hannoverschen Landesbischofs Horst Tischler berichtete, der sagte, ja, der Seewandel Jesus, natürlich ist er nicht auf dem See gelaufen. Ah, aber da steckt eine Botschaft drin. Denn die Botschaft sei, in den Stürmen deines Lebens ist Jesus da. Können wir sagen, gut, wenn er nicht auf dem richtigen Wasser laufen kann, was ist dann mit den ganzen Untiefen, die mein Leben ausmachen? Aber verstehen Sie, der Begriff wird beibehalten, aber wird inhaltlich neu gefüllt. Oder anderes Beispiel, Jungfrauengeburt. Sagt man, ja, natürlich, Jungfrauengeburt kann ja nicht wörtlich gemeint sein. Nicht? Wir wissen ja, wie das funktioniert. Klammer auf, das wussten die damals auch. Klammer zu. Aber Jungfrau, wir wollen doch die höhere Wahrheit dieses Begriffes ehren. Da war eben eine junge, fromme Frau, die in besonderer Reinheit und so weiter. Ja, also ich denke, Sie haben das Prinzip begriffen und das ist ganz gefährlich, weil man nämlich die Konzepte von den Begriffen trennt und dann ist nichts mehr klar. Dann kann jeder alles behaupten und alles da reinlegen. Die Bibel lässt uns diesen Weg nicht offen. Und ich sage es nochmal ganz deutlich, der Heilige Geist lehrt uns nicht Begriffe, sondern Konzepte. Das heißt Inhalte. Inhalte, die genau definiert sind. Und Paulus fasst die Inhalte, die den echten Jesusglauben ausmachen, nun mit diesen beiden Formulierungen zusammen. Jesus ist der Herr Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und wir wollen uns das ganz kurz angucken. Jesus ist der Herr, hatten wir ja letzten Sonntag schon ansatzweise skizziert. Das kann ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Herr, das war der Ehrentitel, den die Juden zur Zeit Jesu für Gott den Vater verwendeten. Und die griechische Übersetzung, also Kyrios, steht bei uns in Vers 9. Und damit heißt es, Jesus ist Gott. Das hat Paulus ja auch schon an anderer Stelle in Römer 9, Vers 5 etwa gesagt. Und damit sagt Paulus Folgendes. Er sagt, dieses Wort, Jesus ist der Herr, pass auf, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das gehört zum Wesen des Evangeliums, dass Jesus der Herr ist. Dem Evangelium zu glauben, Christ zu werden, bedeutet einzustimmen in dieses Bekenntnis, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Und wer das nicht mitspricht, der ist kein Christ. Und dieser Titel, dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn, schließt ja alles ein, was das Neue Testament sagt über die Würde Jesu, über seine Autorität, über sein Wesen, dass er der Sohn Gottes ist, eines Wesens mit dem Vater, dass er vor aller Zeit gewesen ist, dass er auf übernatürlichem Wege in diese Welt hineingekommen ist, die Jungfrauengeburt, dass er ohne Sünde war und geblieben ist. All das gehört hinein in diesen Begriff, er ist der Herr. Und denken wir, wie Paulus das mal an anderer Stelle so wunderbar zusammengefasst hat, in Kolosser 1 ab Vers 16 oder eigentlich ab Vers 15, da sagt er, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer und Gewalten, alles ist durch ihn, nämlich Jesus, und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich seiner Gemeinde. Das gehört alles dazu, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr. Kolosser 1, ab Vers 15. Durch ihn wurde alles erschaffen. Jesus ist der Richter, der das letzte Wort spricht. Denken Sie an die Predigt von Paulus auf dem Areopag in Athen, wo er sagt, Gott hat diesen einen auferweckt. Er ist damit autorisiert, der Richter für alle zu sein. Er ist der Herr. Und das war übrigens auch der Zweck der Wunder, Jesus zu beglaubigen als den Herrn. Und wissen Sie, oft hört man so Bekenntnisse zu Jesus wie, Jesus ist für mich das größte Vorbild, was es gibt. Und dann freuen sich irgendwelche christlichen Zeitungen, das können wir auch irgendwo verstehen, dass sie vielleicht einen berühmten Bundesliga-Trainer finden, der das mal irgendwo gesagt hat und auch sicher so gemeint hat, ich habe eine große Achtung vor Jesus, denn Jesus ist ein ganz großes Vorbild. Und dann sagt man prompt, schaut mal, wie christlich der ist. Oder dass jemand sagt, ja, Jesus ist meine ganz große Ermutigung in Notzeiten, seine Worte trösten mich. Oder dass jemand sagt, wenn ich von Jesus lese, dann fühle ich, dass er mich Gott näher bringt. Oder noch allgemeiner hat es die Miss Germany, die neue Miss Germany formuliert, namens Lena Bröder. Sie wird hier präsentiert in einem, evangelikal sich verstehenden christlichen Medienmagazin Pro. Das steht auf der Vorderseite. Miss Germany hat im Glauben ihr Fundament. Miss Germany hat im Glauben ihr Fundament. Und dann schaut man interessiert nach dem Interview, wie denn dieser Glaube dann möglicherweise beschrieben wird. Und dann heißt es, Lena Bröder möchte gerne einmal Papst Franziskus treffen und bezeichnet den christlichen Glauben als ihr Fundament im Leben. Und dann erfährt man, dass sie katholische Religionslehrerin ist und sagt, für mich ist es ganz wichtig, den Schülern Wege zu öffnen und zu zeigen, was Religion und was das Christentum bedeutet. Und an einer anderen Stelle, das ist vielleicht die am deutlichsten inhaltliche Äußerung, sagt sie, generell aus meinem Glauben nehme ich, dass ich zu mir stehe und mich so akzeptiere, wie Gott das wollte und ich geschaffen bin. Okay, also sie möchte den christlichen Glauben als Fundament ihres Lebens verstanden wissen, die Miss Germany. Das ist natürlich schön, wenn man als christliche Zeitung eine Miss Germany präsentieren kann. Nur das, was hier dann rüberkommt inhaltlich in diesem Interview, ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Ich will der Dame ja gar nicht unterstellen, dass sie das vielleicht nicht glaubt. Zumindest kommt in dem Interview nichts davon rüber, wissen Sie? Und dann wird so dieser Eindruck gefördert, Christsein, das ist so ein allgemeines Bekenntnis zu den Konfessionen oder zur christlichen Werteordnung oder dass ich die Würde des Menschen als Geschöpf verstehe und so weiter. Aber, und das wird dann gesagt, das ist christlich. Paulus sagt es anders. Paulus würde sagen, das ist noch kein vollgültiger christlicher Glaube. das ist mit christlichem Vokabular angetönte Religiosität. Und jetzt fragt man ja, aber wenn jemand noch nicht so lange dabei ist und diese vielen Differenzierungen damit der komplexen Person Jesu noch nicht kennt, kann er sich denn dann überhaupt trotzdem echt bekehren? Nun, wenn jemand das Evangelium kennenlernt, ist es in der Regel so, dass er natürlich noch nicht die umfassende Lehre über Jesus Christus verstanden hat. Also seine Präexistenz, dass er vor der Erschaffung der Welt da war, dass er der Mitschöpfer ist, dass er der Erbe ist, der Erhalter der Welt und so weiter. Das in den allermeisten Fällen sicherlich nicht. Aber wenn jemand sich bekehren will, muss er akzeptieren und grundsätzlich verstehen, dass Jesus der Herr ist. Das heißt, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn, dass er sein sündloses Leben für uns geopfert hat und dass Jesus meine ganze Verehrung und Anbetung als Gott verdient. Das muss einem klar sein, wenn er sich bekehren will. Er muss ja wissen, zu wem er sich bekehrt. Und das möchte ich Ihnen sagen, wenn jemand Jesus wirklich als den Herrn anbetet und als meinen Herrn anbetet, dann wird er dankbar sein für alle weiteren Differenzierungen, die er über Jesus kennenlernen kann. Weil das ja sein Herr ist, den er liebt, den will er doch besser kennenlernen. Und dann wird er dies auch gern und mit Freuden bekennen, wenn man ihn lehrt. Ja, er muss also nicht einen Vortrag über Präexistenz und Jesus als den Erben der Welt halten können, um sich zu bekehren. Aber er muss Jesus als seinen Herrn, als den Sohn Gottes, der sein Leben für ihn gab und alle Anbetung verdient, anrufen, so wie wir es gesungen haben. Jesus Christus, ich bete dich an. Das ist die erste objektive Wahrheit, die Paulus hier als der Pfeiler des echten Glaubens nennt. Und dann kommt die zweite objektive Wahrheit, nämlich, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist das Zweite. Und auch Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um eine historische Tatsache handelt, um ein Faktum, um einen echten Vorgang in Raum und Zeit. Das kann man in 1. Korinther 15 zum Beispiel nachlesen. Und Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass diese Wahrheit zum Kernbestand dessen gehört, was einen Christen ausmacht. Das ist nicht verhandelbar. Ist ja manchmal seltsam, dass Osterumfragen unter Kirchenmitgliedern gemacht werden, zum Beispiel der Landeskirchen, nach dem Motto, wie viel Prozent der Kirchenmitglieder glauben an die Auferstehung Jesu? Und dann gibt es so einen eigentümlichen Befund, dass ein ganz bestimmter Anteil von Menschen, die sich für christlich halten und einer sich christlich nennenden Kirche angehören, trotzdem ablehnen, dass Jesus auferstanden ist, leibhaftig. Und dann freut man sich, wenn man wenigstens Prozentzahlen hat, die irgendwie über 50% oder so liegen. Also Paulus würde sagen, das geht gar nicht, Leute. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. In der Vorbereitung zum diesjährigen Osterfest hatte ein evangelischer Landesbischof, also ein Kirchenleiter, der dafür zuständig ist, über die wahre Lehre zu wachen, Gerhard Ulrich, das ist der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, eine Bildbetrachtung zum Osterfest veröffentlicht. Und in dieser Bildbetrachtung hat Landesbischof Gerhard Ulrich unter anderem Folgendes geschrieben. Auferstehung. Jesu, Jünger und Begleiterinnen kommen nach dem Karfreitagsschock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie tauchen allmählich aus ihrer Isolation auf und begreifen, Jesus, der Gottesmann und Meister, schon interessant, Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Leidenschaft für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt, wenn Sie, die Nachfolger, es wollen. Und nun müssen Sie mit Geist und Leib und Seele aus Jesu Händen dieses Leben in Ihre Hände nehmen und weitergeben. Und Gottlob, taten Sie es. Das ist gravierend. Also wenn der Landesbischof das wirklich so meint, wie er schreibt, dann muss man aufgrund von Römer 10, Vers 9 sagen, Landesbischof Ulrich ist kein Christ. Das ist gar nicht eine Unterstellung oder ein richtendes Urteil, sondern das ist ein Ernstnehmen seines Bekenntnisses. Wenn er das so wirklich gemeint hat, wie er es geschrieben hat, dann müssen wir aufgrund von Römer 10, Vers 9 sagen, er ist kein Christ. Es geht ja um die Frage, was ist die christliche Identität? Und Paulus sagt, die Auferstehung ist unverzichtbar, das ist essentiell. Und jetzt fragt man weiter, warum erwähnt er den Kreuzestod hier nicht? Nun, ganz einfach. Weil der Kreuzestod in der Auferstehung eingeschlossen ist. Den Kreuzestod hat er ja ausführlich entfaltet in Römer 3 zum Beispiel. Aber wissen Sie, das steckt in der Auferstehung mit drin. Warum? Wer glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wie die Bibel es sagt, der akzeptiert damit auch die Bedeutung, die Gott dieser Auferstehung verliehen hat. Und wissen Sie, was die Auferstehung in erster Linie war? Die Auferstehung war die endgültige Beglaubigung, dass Jesu Kreuzestod gültig war und von Gott anerkannt wurde als Sühnopfer für unsere Schuld. Das ist die Hauptbotschaft der Auferstehung, eine Beglaubigung des Kreuzestodes und der sühnenden Wirkung des Kreuzestodes für unsere Sünde. Und deswegen betont Paulus auch hier, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, dass Gott ihn auferweckt hat aus den Toten. An anderen Stellen schreibt Paulus auch, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Die Bibel kann beides sagen. Jesus ersteht aktiv auf von den Toten und er wird von Gott auferweckt aus den Toten. Und hier sagt Paulus das Zweite, um deutlich zu machen, der Vater hat durch seinen Akt der Auferweckung den Sohn beglaubigt und seinen Sühnetod und seine Wirkung beglaubigt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und genau in diesem Sinne haben die Apostel auch die Tatsache der Auferstehung in ihre Predigten eingebaut. Wenn Sie mal anfangen, darauf zu achten, lesen Sie mal die Apostelpredigten in der Apostelgeschichte. Wie zentral da das Thema Auferstehung ist. Weil in diesem Thema alles drin ist, was das Wesen der christlichen Lehre ausmacht. Und weil damit immer auch mit ausgesagt ist, die unverzichtbare Wirkung und Bedeutung des Kreuzestodes Jesu. Ich nehme ein Beispiel, Römer 8, Vers 34. Da schreibt Paulus, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Römer 8, 34. Christus ist gestorben für uns und auferweckt. Und jetzt hat er alle Vollmacht, uns zu vertreten. Oder andere Stelle, die Sie sich notieren können, 1. Johannes 3, Vers 8, wo Johannes schreibt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wodurch zerstört er die Werke des Teufels? Durch seinen Sühnetod und durch seine Auferstehung. Die Auferstehung hängt untrennbar mit der Kreuzigung zusammen, denn die Auferstehung erklärt auch, warum Jesus sterben musste. Erinnern Sie sich an unsere Predigt über die Emmaus-Jünger vor wenigen Wochen, Lukas 24, Vers 26. Da erklärt Jesus ja den Emmaus-Jüngern, die ihn noch nicht erkennen, die noch ganz traurig sind und die denken, alles ist vorbei, dass das voll zum göttlichen Programm gehörte, dass er sterben und auferstehen müsse. Und dann sagt Jesus ihnen dort in Apostelgeschichte 24, Vers 26, Lukas 24, Vers 26 muss es natürlich sein, selber Autor, anderes Buch, Lukas 24, 26, dann sagt er ihnen, der Herr Jesus, indem er die alttestamentlichen Schriften auslegt, musste nicht der Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann heißt es, und er begann bei Mose und allen Propheten und legte in allen Schriften das aus, was sich auf ihn bezieht. Also er musste aufgrund der prophetischen Ankündigung leiden und auferstehen. Es gehört untrennbar zusammen. Oder nehmen Sie den Anfang von 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 4. Und ich will Sie jetzt nur so ein bisschen auf die Spur setzen und Sie können das dann für sich weiter studieren. Da sagt Paulus 1. Korinther 15, 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Auferstehung ist die Antwort auf die Kreuzigung. Die Auferstehung ist der Abschluss und die Vollendung des Sühnewerkes Christi. Und so haben sie den Gekreuzigten als den Auferstandenen verkündigt und deutlich gemacht, die Auferstehung beglaubigt, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass Jesus wirklich der Retter ist, dass der Sühnetod von Jesus wirklich gilt. Und noch zwei Verse dazu und dann, denke ich, ist es klar und abgerundet. Schon am Anfang des Römerbriefes, Römer 1, Vers 4, hatte Paulus von der Auferstehung gesprochen und gesagt, Römer 1, Vers 4, Jesus ist erwiesen, Römer 1, Vers 4, Jesus ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung von den Toten erweist Jesus, autorisiert Jesus als den mächtigen Sohn Gottes und beglaubigt, was er am Kreuz für uns getan hat. Und ein letztes Beispiel, kommen noch einmal zurück auf diese große Predigt des Paulus auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, Vers 31. Apostelgeschichte 17, Vers 31, wo der Apostel dann seine große Predigt damit auf die Zielgerade bringt, dass er sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte. Wodurch? Indem er ihn aus den Toten auferweckt hatte. Die Auferstehung ist das zentrale Predigtthema der Apostel. Und es ist immer in einer ganz engen inneren Verbindung mit dem Kreuzestod Jesu, der dadurch durch die Auferstehung beglaubigt wird. Und deswegen kann Paulus das in dieser Kurzfassung bringen und sagen, das gilt es zu bekennen, Jesus auferweckt von den Toten. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir eine erste glockenhelle Antwort auf die Frage, was ist christliche Identität? Wann ist ein Christ? Und die Antwort lautet, echter Glaube kommt von außen. Kommt von außen. Er kommt auf uns zu, an uns heran, in einer konkreten Person. Diese konkrete Person, Jesus Christus, tritt über das Mittel seines Wortes auf uns zu und sagt uns, du, ich bin der Herr und ich bin auferweckt worden aus den Toten. Echter Glaube kommt von außen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kommt es nämlich im zweiten Schritt darauf an, wie ich mich persönlich zu dieser Person verhalte. Und jetzt lesen wir wieder. Und das Schöne ist, wir lesen diesen Vers so oft, dass Sie ihn am Ende vielleicht sogar auswendig können. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist jetzt also der zweite Schritt. Und bitte notieren Sie als zweites, echter Glaube wurzelt innen. Echter Glaube kommt von außen, aber echter Glaube wurzelt innen. Und jetzt ist der entscheidende Begriff, was Paulus sagt, das Herz. Er wurzelt im Herzen. Wenn du im Herzen oder mit dem Herzen glaubst. Wissen Sie, wir müssen sehr aufpassen, dass wir die Begriffe richtig verstehen. In der Umgangssprache bei uns wird ja Herz oft im Gegensatz zu Verstand gebraucht. Dann sagt man, ja, wenn ich nach dem Herzen entscheiden müsste, dann würde ich so machen, aber bei nüchterner Betrachtung mache ich es doch anders. Oder inzwischen haben manche den Begriff Herz noch ein bisschen weiter nach unten versetzt und durch das Wort Bauchgefühl ersetzt. Also die sagen dann nicht mehr, wenn ich aus dem Herzen heraus entscheide, sondern wenn ich aus dem Bauch heraus entscheide. Ich finde Herz eigentlich schöner, aber es trifft beides nicht das, was das biblische Wort Herz meint. Also dann hieße das nach dieser landläufigen Definition mit dem Herzen glauben unter Umgehung des Denkens oder Ausschaltung des Verstandes zu glauben. Aber das ist definitiv nicht gemeint. In der Bibel meint Herz etwas anderes, etwas, was viel, viel mehr ist als nur Gefühl. In der Bibel steht Herz für das Zentrum unserer gesamten Persönlichkeit. Da ist alles drin, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen. Jemand hat das Herz mal ein multifunktionales System genannt. Da sind wir mit unserer gesamten Persönlichkeitsausrichtung, mit dem, wie wir kombinieren, wie wir Ziele festlegen, wie wir fühlen, wie wir wollen. Das Herz ist das Zentrum deiner selbst. Und das hat ja der Jesus schon deutlich gemacht in dieser berühmten Passage in Matthäus 15, Verse 17 bis 19, wo er sagt, das Herz ist die eigentliche Problemzone des Menschen, weil es die eigentliche Entscheidungsinstanz des Menschen ist. Als die Leute sich darüber beschwert haben, dass seine Jünger sich nicht richtig die Hände gewaschen haben vor dem Mittagessen und der Jesus gesagt hat, die eigentliche Verschmutzung ist keine Verschmutzung von außen, sondern eine Verschmutzung von innen. Matthäus 15, Vers 17, da sagt er, begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Also das Herz, die Entscheidungszentrale. Das Persönlichkeitszentrum. Und Herzensglaube, wenn du in deinem Herzen glaubst, wissen Sie, das ist mehr als eine gedankliche Zustimmung. Das ist mehr als ein inhaltliches Akzeptieren. Das gehört natürlich dazu, gedankliche Zustimmung und inhaltliches Akzeptieren. Aber Herzensglaube, das meint die Hingabe meiner ganzen Person an den Herrn und Auferstandenen. Das meint Herzensglaube. Dass ich antworte dem Herrn, der in mein Leben hineingerufen hat. Antworte dem Herrn, der von außen an mich herangetreten ist. Und jetzt glaube ich in meinem Herzen. Wenn jemand sagt, ja, ich glaube, dass das Jesus von den Toten auferstanden ist und Gottes Sohn ist, das ist noch nicht der Glaube, der hier gemeint ist. Verstehen Sie? Das gehört dazu, das ist die unabdingbare Voraussetzung. Aber das ist noch nicht der Glaube, der hier gemeint ist. Sondern der Glaube, der hier gemeint ist, ist ein Herzensglaube. In dem Sinne, wie die Bibel das Herz versteht, die Hingabe meiner gesamten Person mit allem meinem Denken und Wollen und Fühlen an den Herrn und den Auferstandenen. Das ist Herzensglaube. Und Und die Tür, durch die das Evangelium, durch die Jesus in mein Leben eintritt, ist in der Regel das Denken. Gottes Wahrheit adressiert mein Denken. Gottes Wahrheit adressiert immer zunächst mein Denken. Gott legt mir seine Wahrheit vor. Gott erklärt mir sein Evangelium. Und diese Wahrheit ist immer herausfordernd, diese Wahrheit ist immer aufrüttelnd. Diese Wahrheit packt mich, sobald ich die Gnade bekomme, sie zu verstehen. Und wenn Gott Gnade gibt, dann bleibt diese Wahrheit eben nicht im Denken stecken, sondern dann erfasst sie von dort her gewissermaßen, also das Oberstübchen ist gewissermaßen die Eintrittstür, wenn Sie so wollen, und dann erfasst diese Wahrheit von dort her meine gesamte Person, mein Wollen, mein Streben, die Ausrichtung meines Lebens, und dann sage ich, ja, Herr, du hast recht, und mein Leben soll dir gehören, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ich weiß, ich werde dir noch viel Sorge machen, ich werde dir noch oft aus dem Ruder laufen wollen, aber mein Leben gehört dir, Jesus. Und ich glaube dir und ich danke dir, dass du es für mich getan hast, als du am Kreuz gestorben bist. Und ich bete dich an als den Auferstandenen. Und ich will nicht mehr ohne dich sein im Leben und in Sterben, in Zeit und in Ewigkeit. Und dieser Herzensglaube, der führt dann dazu, dass ich in einem realen, persönlichen, lebendigen Verhältnis zu diesem Jesus leben darf. Weil ich mich an sein Wort hänge. Und dieser Auferstandene, an den ich dann glauben darf, weil er lebt und weil er da ist, ist zugleich der Herr. Und wissen Sie, das war die eigentliche Bekehrungsstunde des Jüngers Thomas nach der Auferstehung, als er voller Zweifel war. Wir haben das neulich schon in Erinnerung gerufen. Und dann erkennt er plötzlich, es ist alles wahr. Da steht der Jesus wirklich auferstanden. Und da sind wirklich die Nägelmale. Und alles, was ich für eine Fantasterei der Frauen, die sich da am Grab verirrt haben, gehalten habe, ist die krasse Wirklichkeit, ist Faktum. Ist wirklich so passiert. Und dann kapiert er und sein Denken wird ausgerichtet und sein Herz wird erfasst und er beugt sich vor Jesus. Mein Herr und mein Gott, mein Leben gehört dir. Und damit waren die Weichen seines Lebens gestellt für alles, was noch kommen würde. Da war es entschieden. Und dann ging er mit Jesus für immer. Und auch als es ins Martyrium ging, ging er mit Jesus. Und auch als es ans Sterben ging, ging er mit Jesus. Und jetzt ist er schon längst bei Jesus zu Hause. Echter Glaube wurzelt innen. Mit dem Herzen glauben heißt mein Leben an ihn binden, mein Herz an Jesus hängen. Und wenn das passiert, dann wird das ganze Leben davon ergriffen und damit kommen wir zum Schluss zum Verhältnis zwischen Herz und Mund. Und das ist nun die spannende Frage, wie hängen Mund und Herz zusammen? Man könnte das ja ohne den Zusammenhang missverstehen. Dann könnte man das so verstehen, wir haben das letzte Mal schon kurz angedeutet, also um gerettet zu werden, musst du allein auf Jesus vertrauen und dann plus ab und zu ein mündliches Bekenntnis zu Jesus. Und wenn das sozusagen addiert wird, dein persönlicher Glaube und dann noch ab und zu dieses abgeleistete Bekenntnis, dann wirst du gerettet. So könnte man das ohne Zusammenhang verstehen, aber das wäre ja gerade eine Form von Werkgerechtigkeit, wie die Paulus total ablehnt. Also so kann es nicht gemeint sein. Aber wie hängen Herz und Mund dann zusammen? Das wollen wir noch ganz kurz zum Abschluss versuchen zu verstehen. Warum schreibt Paulus das so? Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dann sagt ja Paulus nochmal in Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist noch ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Er sagt damit Folgendes. Also zunächst mal sehen wir, Vers 9 nimmt Vers 8 auf, wo ja auch schon in dieser Reihenfolge von Mund und Herz die Rede ist, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Und Paulus sagt, jetzt reagiere mit deinem Mund und mit deinem Herzen. Und wenn die Schaltzentrale deines Lebens einen neuen Chef bekommt, dann kann das nicht verborgen bleiben. Du, wenn die Schaltzentrale deines Herzens einen neuen Chef bekommt, dann kann das nicht verborgen bleiben. Dann wird sich das unausweichlich bemerkbar machen. Dann wird sich das auch an dem bemerkbar machen, was aus deinem Mund herauskommt. Und das ist das dritte und letzte Kennzeichen des echten Glaubens, das Paulus uns hier vorstellt. Erstens, echter Glaube kommt von außen. Zweitens, echter Glaube wurzelt innen. Und drittens und letztens, echter Glaube dringt nach draußen. Echter Glaube dringt nach draußen. Das heißt, wo ein Herz an Jesus hängt, da ist die gesamte Persönlichkeit betroffen. Ist doch so. Da kann der Mund das nicht dauerhaft verleugnen. Und dieser Zusammenhang von Mund und Herz, den finden wir schon im Psalm 19, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Psalm 19, Vers 15, diesen Zusammenhang. Und unser Reden, unser Mund, das steht hier stellvertretend für alles, was nach draußen dringt. Und unser Reden, unser Mund ist auch ein besonders wichtiger Indikator, also ein Anzeiger dessen, was in unserem Herzen so los ist. Und deswegen hat der Herr Jesus ja in Matthäus 12, Vers 34 was gesagt? Er hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Genau darum geht's. Wes das Herz voll ist, lautet die schöne alte Luther-Übersetzung, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das ist das Prinzip hier, verstehen Sie? Wir wollen das ganz, ganz klar festhalten. Das Bekenntnis zu Jesus ist nicht die Bedingung unserer Rettung, ist nicht ein zusätzliches Werk, mit dem wir unser Heil sicherstellen, sondern das Bekenntnis zu Jesus mit dem Mund ist die unvermeidliche Folge, ist die Auswirkung unseres Glaubens. Und deswegen kann Paulus das als Gesamtbild hier sagen. Ein Christ ist einer, der mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt. Wir könnten das auch in einer Formel ausdrücken. Vielleicht können einige, die Fremdwörter lieben, sich das dann besser merken. Das Bekenntnis zu Jesus ist nicht heilskonstitutiv, sondern heilskonsekutiv. Das heißt, es ist nicht wichtig, um das Heil und nicht dazu gedacht, das Heil zu konstituieren, das Heil erst herzustellen, sondern es folgt. Es folgt dem Glauben, dem rettenden Glauben, wenn einer zu Christus gekommen ist. Also das Bekenntnis ist nicht heilskonstitutiv, sondern heilskonsekutiv. Und darum zeigt Paulus in Vers 9 das Erscheinungsbild eines echten Christen. Er sagt, du, ein echter Christ, das ist einer, der bekennt mit dem Mund. Und das ist einer, der glaubt an Jesus in seinem Herzen. Und in Vers 10 macht Paulus dann die innere Logik dieser Veränderung nochmal deutlich. Und darum dreht er die Reihenfolge dann um, haben Sie schon gemerkt, ne? Im Vers 10 ist die Reihenfolge dann umgedreht, das ist dann die innere Logik. Der Herzensglaube, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, der Herzensglaube führt zum Mundbekenntnis. Und das Mundbekenntnis ist dann ein Herzensbekenntnis und kein Lippenbekenntnis. Verstehen Sie? Der Begriff Lippenbekenntnis ist ja ein wunderbares Bild. Er zeigt, man bekennt nur mit den Lippen, aber es ist nicht im Herzen. Und das ist genau, was Paulus hier meint. Das Bekenntnis zu Jesus, dem Herrn, ist ein Herzensbekenntnis und kein Lippenbekenntnis. Lippenbekenntnis kann jeder, wenn er das richtig lernt. Aber Herzensbekenntnis muss Gott schenken. Und deswegen macht Paulus hier deutlich, du, das Bekenntnis der Christen ist ein Herzensbekenntnis und nicht ein Lippenbekenntnis allein. Es kommt dann auch über die Lippen, aber es hat seinen Sitz nicht in den Lippen. Und auch nicht im Kehlkopf, sondern im Herzen. Ein alter Puritaner, Thomas Hooker, hat gesagt, if a man has faith within, it will break forth at the mouth. Also wenn ein Mensch in seinem Herzen Glauben hat, dann wird das rausbrechen aus seinem Mund, dann wird sich das durchsetzen. Die Puritaner haben immer sehr kräftig gesprochen. Und das gilt aber nicht nur für die Puritaner, es gilt bis heute, als Prinz Abdallah al-Sabah Jesus fand, im Januar 2012 ein Mitglied der königlichen Familie. Und die iranische christliche Nachrichtenagentur hatte das berichtet. Sie hat sich auf eine Audiodatei berufen, in der dieses Mitglied der königlichen Familie seinen Glauben bekannte. Er war vom Islam wegkonvertiert hin zu Christus. Und er hat geschrieben, wenn sie mich deswegen töten, werde ich vor Christus erscheinen und werde für ewig bei Jesus Christus sein. Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung. Und ich werde akzeptieren, was immer sie mir auch antun, weil die Wahrheit der Bibel mich auf den richtigen Weg geführt hat. Das ist alles drin, was wir hier bei Paulus in Römer 10 lesen können. Und er hat deutlich gemacht, ich bin völlig einverstanden mit der Verbreitung dieses Materials. Und ich glaube auch, dass wenn sie mich töten, ich die Ewigkeit mit Jesus Christus verbringen werde. Bis das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und ich denke, jetzt verstehen wir am Ende umso besser, was schon der Herr Jesus gegenüber seinen ersten Jüngern meinte, als er sagte, und dieser Vers hat mich lange beschäftigt, weil ich ihn nie verstanden habe. Er sagt, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Was meint er hier? Er vergibt doch immer Sünden. Und wenn wir den Zusammenhang jetzt sehen, auch mit Römer 10, dann verstehen wir, Jesus sagt damit nicht, und ich sage das all denen, die vielleicht schlaflose Nächte hatten wegen dieses Verses. Jesus sagt damit nicht, wer sich immer lückenlos und furchtlos zu mir bekennt und niemals ängstlich und schwach wird, zu dem bekenne ich mich von meinem himmlischen Vater. Das sagt der Herr hier ausdrücklich nicht. Dann hätte er sich auch nicht zu Petrus bekennen können. Und die Jünger sind ja alle weggerannt. in bestimmten Situationen. Jesus sagt nicht, wer das nicht schafft, lückenlos mir zu glauben, den werde ich bestrafen. Jesus sagt damit nicht, wenn du morgen in der U-Bahn eine Chance zum Zeugnis hast und den Mund nicht aufbekommst, dann werde ich dich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Jesus sagt damit nicht, wenn du morgen im Hörsaal merkst, du musst jetzt was sagen und du kommst nicht über die Rampe rüber, dann verleugne ich dich vor meinem himmlischen Vater. Sondern was sagt Jesus hier? Er sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, das heißt, wer vor den anderen nicht mit mir in Verbindung gebracht werden will, wem die Ehre bei Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott. Und was Jesus hier beschreibt, ist gewissermaßen ein dauerhaftes Verhalten, eine grundsätzliche Einstellung. Was ist mit dem? Der lässt damit erkennen, dass er in seinem Herzen nicht zu mir gehört. Darum geht es. Und das werde ich vor dem Gericht Gottes deutlich machen. Verstehen Sie, was Jesus hier sagt in Matthäus 10, wer mich verleugnet, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, das meint nicht die Strafe für einzelne Versäumnisse von Leuten, die aus Angst geschwiegen haben. Sondern was Jesus hier sagt, meint das Aufdecken einer grundsätzlichen Herzenshaltung von jemandem, der in seinem Herzen nicht an Christus geglaubt hat und ihn deshalb verleugnet hat. Und umgekehrt gilt, wo echter Glaube ist, da dringt er auch durch. Da dringt er auch nach draußen, so oder so. Und liebe Leute, natürlich gilt auch für unser Bekennen, was für unseren gesamten Lebenswandel als Christen gilt, dass wir noch viele Fehler machen. Dass wir den Herrn oft um Verzeihung bitten müssen. Dass wir manchmal Situationen, die der Herr uns wie auf einem silbernen Tablett serviert, nicht nutzen. Aus Menschenfurcht, aus Bequemlichkeit, aus Trägheit, aus was auch immer. Das wissen wir und es tut uns leid und wir bitten um Vergebung. Und die Bibel sagt sehr deutlich, und das werden wir auch gleich beim Abendmahl wieder hören, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also da ist schon noch Luft nach oben. Wir brauchen noch die Vergebung Tag für Tag. Und trotzdem können wir es nicht verschweigen. Ihr Lieben, trotzdem ist es unser inneres Anliegen, dem Herrn treu zu sein. Und das vor den Menschen zu bekennen und zu ihm zu stehen. Wenn wir jemanden lieb haben, dann stehen wir zu ihm. Und dann wollen wir auch, dass das irgendwie deutlich wird, dass er und wir zusammengehören. Und der Herr will das immer wieder schenken. Auch wenn wir manchmal so traurig sind über uns selbst und wenn uns manchmal die Menschenfurcht den Mund verschließt. Der Herr schenkt es doch immer wieder, dass unser Glaube nach draußen dringt. Und wissen Sie, er schenkt uns doch auch immer wieder eine besondere Freude. Wenn man in einer Situation, auch wo es schwierig war, den Herrn bekennen durfte, dann ist das meistens auch eine ganz besondere Freude, die er einem auch wieder ins Herz schenkt. Und so lasst uns den Herrn bekennen. Und lasst uns das bei den ersten Christen auch sehen. Wir haben ja den Text in der Lesung gehört, Apostelgeschichte 4, wo man die Jünger aus dem Verkehr ziehen will. Und kaum haben sie die Chance, sind sie schon wieder da. Und sie predigen. Und wovon predigen sie? Von der Auferstehung. Hier, Kernwahrheit. Und dann wollen die dem Petrus das Maul verstopfen und bedrohen und sagen, nun hört auf, haut ab, aber hört auf. Und was sagt er? Wir können's nicht lassen zu reden von dem. Wir können's nicht lassen. Wovon das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und dann kommt Apostelgeschichte 5 und da ziehen sie wieder von der Platte und dann stehen sie wieder da. Und sie predigen, wir können's nicht lassen. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 9, er sagt, ich muss das Evangelium predigen. Ich muss. Es geht gar nicht anders. Es würde mir den Mund zerreißen, ich sag's mit meinen Worten, wenn ich es nicht predigte. Ihr Lieben, wenn wir mit Jesus leben, er will uns das schenken, dass wir treuer werden in diesem Bekenntnis. Und dann werden nicht nur unsere gesprochenen Worte reden, sondern unser Leben als Ganzes. Und wenn Leute länger mit uns zu tun haben, dann werden sie merken, dass wir anders sind. Sie werden es merken. Sie können ihr Christsein nicht verheimlichen. Und irgendwann werden sie uns fragen, hey, du bist doch so gläubig, was ist da los? Der Herr hat gesagt, dass er unser Zeugnis beglaubigen will. Ich komme zum Schluss. Was Paulus hier mit wenigen Worten darstellt, ist nicht ein Katalog von Regeln, die wir einhalten sollen, sondern was Paulus hier in diesen beiden kostbaren Versen beschreibt, ist die Wirklichkeit eines ganz normalen Christenlebens. Und damit haben wir wirklich eine ganz eindeutige, knappe Antwort auf die Frage, wann ist ein Christ ein Christ? Was macht unsere christliche Identität aus? Wir haben diese drei Punkte. Erstens, echter Glaube kommt von außen, hängt sich an eine Person, an eine objektive Wahrheit über diese Person. Und diese Wahrheit über diese Person ist, er ist der Herr und er ist auferstanden von den Toten. Gott hat ihn auferweckt von den Toten mit allem, was das ausmacht und was dazugehört. Das ist die objektive Wahrheit. Und wer das nicht glaubt, der kann kein Christ sein. Und dann das Zweite, echter Glaube wurzelt innen. Das ist, wenn du mit deinem Herzen glaubst. Echter Glaube bedeutet nicht nur zu sagen, ja, ich halte es auch für wahr, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die Voraussetzung. Echter Glaube bedeutet, Jesus, mit allem, was ich bin und habe, klammere ich mich an dich. Und ich danke dir, dass du es für mich getan hast. Und mein Leben soll dir gehören. Und ich vertraue dir und ich brauche dich. Das ist das Zweite. Echter Glaube wurzelt innen. Und dieser echte Glaube, der dringt dann auch nach draußen. In aller Gebrochenheit, die uns Sündern noch anhaftet. Aber er dringt nach draußen, er macht sich Bahn, er verschafft sich Gehör und er zündet die Welt an, damit Christus noch von vielen gesehen wird und auch sie ihn finden können. Und darum prüfe dich, ob du diesen Glauben hast. Und sollte das Ergebnis negativ ausfallen, dann grübele nicht lange, sondern komm schnell zu Jesus. In den Versen davor hat Paulus deutlich gesagt, das Evangelium ist da, es ist nahe. Es ist in dem Sinne ein einfaches Evangelium. Der Herr hält es dir hin. Greif doch dazu. Und wenn du diesen Glauben hast, dann danke dem Herrn. Dann danke dem Herrn, dass er so in deinem Herzen gewirkt hast, dass du das mit einem Amen bestätigen kannst. Und dann bitte ihn darum. Dann bitte ihn darum, dass die Poren deines Lebens, dort wo sie noch verstopft sind, frei werden, damit noch mehr von dem rausdringen kann, was in deinem Herzen ist durch Jesus. Dann bitte den Herrn, dass er die Poren frei macht von Sünde, dass er sie frei macht von Menschenfurcht, dass er die Poren frei macht von Trägheit, dass er sie frei macht von Stolz, dass er sie frei macht von unbekannter Schuld. Dann bitte den Herrn, dass er die Poren richtig frei macht, dass noch viel hinausdringen kann von seiner Wahrheit und seiner Liebe. Wir beten, Herr, du hast uns so viel geschenkt. Lass doch bitte noch viel, viel mehr davon nach draußen dringen. Herr, dass unser Leben wie ein offenes Buch wird, in dem Menschen dich lesen können. Und dass unsere Worte doch immer deutlicher bezeugen mögen, wer du bist und was du für uns getan hast. Du der Herr und du der Auferstandene. Herr, und wenn jemand hier unter uns sein sollte oder später, wenn diese Predigt über das Internet weitergegeben wird, der noch nicht mit seinem Herzen so zu dir gekommen ist, dann schenke doch den Mut, dich anzurufen. Du bist doch so nahe und du hast versprochen, zu hören und zu antworten. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.